Schlag bitte gemeinsam mit mir auf das Markus-Evangelium, Kapitel 12. Wir sind in Markus, Kapitel 12 angelangt. Und heute ist der zweite Teil unseres Predigttextes von letzter Woche, das Doppelgebot der Liebe. Letzte Woche hatten wir die Gottesliebe betrachtet, heute möchten wir das zweite Doppelgebot anschauen, nämlich die Nächstenliebe. Lasst uns noch einmal den ganzen Text lesen, die Verse 28 bis 34. Hier steht in Gottes ausgehauchtem, unfehlbaren Wort: Da trat einer der Schriftgelehrten herzu, der ihrem Wortwechsel zugehört hatte. Und weil er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn: Welches ist das erste Gebot unter allen? Jesus aber antwortete ihm: Das erste Gebot unter allen ist: Höre Israel, der Herr unser Gott ist Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Dies ist das erste Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar, nämlich dies: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Und der Schriftgelehrte sprach zu ihm: Recht so, Meister. Es ist in Wahrheit so, wie du sagst, dass es nur einen Gott gibt und keinen anderen außer ihm. Und ihn zu lieben, mit ganzem Herzen und mit ganzem Verständnis und mit ganzer Seele und mit aller Kraft und den Nächsten zu lieben wie sich selbst, das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Und da Jesus sah, dass er verständig geantwortet hatte, sprach er zu ihm: Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Und es getraute sich niemand mehr, ihn weiter zu fragen. Die größte Pflicht, Teil 2, ist der Titel der heutigen Predigt. Und vielleicht macht ihr das auch manchmal, ich mache das manchmal, dass ich mir eine To-Do-Liste für den Tag anlege, morgens, wenn ich aufstehe, mir aufschreibe, was ich an dem Tag alles machen möchte. Und manchmal sind da nicht nur so Abhaksachen dabei, sondern manchmal sind da auch irgendwie, sag ich mal, charakterliche Sachen dabei, wie ich mich heute besonders verhalten möchte gegenüber meinen Kindern oder gegenüber meiner Frau oder auf Arbeit oder ähnliches, oder zum Beispiel, wie ich beten möchte, solche Dinge. Wenn Gott für dich und mich eine To-Do-Liste machen würde, für heute oder für morgen, dann stünden zwei Dinge ganz oben. Die größten Pflichten über allen. Und die heißen: Liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Wir sprechen heute über die Zinne der christlichen Pflicht. Und das ist nicht nur eine Pflichtsache, so eine Gebotssache, wo wir jetzt sagen, da müssen wir uns ein bisschen zusammenreißen, sondern wir bekommen einen Einblick in das Herz Gottes. Was ist sein oberstes Ziel für unseren Sonntag, Montag, für unser Leben? Nämlich ihn zu lieben, unseren Nächsten wie uns selbst. Letzte Woche hatte ich mit einem Vers aus Matthäus 24 eingeleitet. Dieser Vers hieß: Und weil die Gesetzlosigkeit Überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Jesus sagt, das große Problem ist nicht globale Erwärmung. Das große Problem ist globale Erkaltung. Globale Erkaltung. Weil die Welt, die Menschen sich nicht an Gottes Gesetz halten, wird die Liebe in vielen von heiß auf warm, von warm auf lauwarm, vom lauwarm auf kalt, von kalt auf erfroren und tot runtergedreht werden. In Familien, in Gemeinden, auf Arbeit, überall, wo Menschen zusammenkommen. Und wir können das nachvollziehen. Ich hatte letzte Woche so eine Gesetzlosigkeitsüberhandnehmen-Situation. Es hat geschneit wie verrückt und jemand hat an unserer Tür geklingelt und hat um Hilfe gebeten, weil sein Auto festgesteckt hat. Und zufällig waren Dennis und Philipp gerade da und wir sind rausgegangen und haben diesem armen Mann geholfen, das Auto die Straße hochzuschieben. Hier, gerade bei uns vor der Haustür. Und er ist halt mit Vollgas durchgedrehte Reifen und wir drei da hinten und schieben und schieben und schieben. Und er kommt langsam voran und schlingert nach links und schlingert nach rechts. Hinter diesem Mann bildete sich dann eine Schlange von anderen Autos und einer rollte sein Fenster runter und rief mir zu: Ihr seid so dumm. Der musste stehen bleiben, ja. Hatte wahrscheinlich selber einfach Angst, stecken zu bleiben, so wie der andere, ja. Ihr seid so dumm. Und ich habe ihm gesagt, wir wollen doch nur helfen. Und er hat nochmal einfach den Kopf geschüttelt und gesagt, so dumm, so dumm. Und ich musste in der Vorbereitung dieser Predigt und gerade auch des Verses aus Matthäus 24 drüber nachdenken, was hat das mit mir gemacht? Was hat das mit meiner Liebestemperatur diesem Menschen gegenüber gemacht? Weil auch mit mir macht sowas was. Und ich muss ehrlich sagen, weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe erkalten. Ich meine, dieser Mann, den kannte ich ja jetzt nicht irgendwie, aber ich habe nicht besonders gute Gefühle gegenüber ihm gehabt danach. Sondern mein Fleisch hat reagiert und sagt, Idiot, und was bist du, weißt du, wie blöd kann man sein? Ja, zurückmachen, ja, zurück das Böse tun. Aktio, Reaktio, Zahn um Zahn, Auge um Auge. Das ist natürlich ein Extrembeispiel, aber ich fand es ganz gut, es beschreibt ganz gut, worum es geht, nämlich um den Kampf um heiße Liebe in einer erkaltenden Welt, in einer Welt, wo wir mit Menschen, in der ganzen Gesellschaft, mit einer ganzen Welt konfrontiert sind, der Gesetzlosigkeit. Menschen, die Sünde mitbringen, und diese Sünde macht es uns richtig, richtig schwer, dass unsere Liebe nicht erkaltet. Warum ist dieses Thema wichtig? Ich bin immer noch in der Einleitung, ja. Warum ist dieses Thema wichtig? Erkaltende Liebe. Es ist natürlich wichtig für unsere Beziehung untereinander, für unsere Beziehung zu unseren Eltern, zu unseren Kindern, zu unseren Arbeitskollegen, zu unseren Freunden. Aber es ist für uns wichtig als eine Gemeinde auch, als eine Gemeindegründung. Es gab eine Gemeinde, an die Jesus einen Brief schrieb, in der Offenbarung Kapitel 2, an Ephesus. Von dieser Gemeinde werden wir noch mehreres hören heute. Merkt euch den Namen Ephesus. Und er schrieb in diesem Brief an sie, du hast Schweres ertragen. Du hast gearbeitet und bist nicht müde geworden. Du warst standhaft. Es ging vor allem gegen Irrlehrer. Leute, die in der Gemeinde aufstehen und falsche Dinge lehren. Aber Jesus sagt, du hast eines, was du verloren hast, und das ist deine erste Liebe. Er sagt nicht, du hast Liebe verloren, sondern du hast die erste Liebe verloren, diese heiße Liebe. Oder man könnte sagen, du bist erkaltet. Du hast solche, so stelle ich mir das vor, solche Kämpfe nach innen gehabt, rein zu bleiben, die Irrlehre auszusortieren, gegen die zu kämpfen, dass irgendwo in diesem Kampf gegen die Gesetzlosigkeit, die überhand nimmt, die Liebe erkaltet ist. In Apostelgeschichte 20 spricht Paulus zu den Ältesten dieser Gemeinde aus Ephesus. Und er sagt ihnen, Irrlehrer werden aufstehen aus eurer Mitte. Das ist genau das Thema in Ephesus gewesen. Und er sagt zu diesen Ältesten eine Sache. Habt Acht auf euch selbst. Und ich muss sagen, ich habe mir gedacht, der meint so, ja, habt Acht auf euch selbst, dass ihr nicht auch noch Irrlehrer werdet. Ja? Habt Acht auf euch selbst, dass ihr euch nicht ansteckt mit diesen bösen Irrlehrern. Aber es stellt sich am Ende heraus, womit sie sich angesteckt haben, ist nicht die Irrlehrer. Eine kalte Liebe. Wie wichtig ist es, Jesus? Er sagt zu ihnen, tue Buße. Kämpfe um heiße Liebe, ansonsten mache ich deine Gemeindetüren zu. Lieber will ich keine Gemeinde in Ephesus als eine erkaltete Gemeinde. Eine andere Gemeinde in der Offenbarung ist Laodicea. Auch die sind erkaltet, sie sind lau geworden, aus anderen Gründen. Konfrontiert mit der Gesetzlosigkeit der Welt, haben sie einfach mitgemacht. Sie haben den Widerstand aufgegeben. Sie haben nicht mehr gekämpft. Sie haben gesagt, ich bin reich, ich habe Überfluss, mir mangelt an nichts. Und Jesus wirft ihnen vor, ihr seid lau geworden, heiß seid ihr nicht mehr. Eure heiße Liebe ist erkaltet. Nicht vollkommen, aber genug, dass Jesus sagt, eine Gemeinde ohne heiße Liebe will ich nicht. Lieber keine Gemeinde als in Laodicea, als eine erkaltete Gemeinde. Deswegen ist dieses Thema wichtig für uns alle in unseren Familien, aber auch für uns als Gemeinde. Wir sind in einem Kampf um heiße Liebe in einer Welt, wo wir mit Gesetzlosigkeit konfrontiert sind. Jesus will heiße Gemeinden gründen und das wollen wir auch. Deswegen lasst uns diesen Text heute betrachten. Ich möchte es in zwei Teilen tun. Im ersten Teil möchte ich dieses Gebot betrachten, das Jesus da gibt, dieses zweite des Doppelgebotes der Liebe. Und in einem zweiten Schritt möchte ich diesen Punkt anwenden und fragen, wie können wir unsere Liebestemperatur erhöhen? Also lasst uns zuerst den Text betrachten und noch einmal Vers 31 lesen. Und das zweite ist ihm vergleichbar, nämlich dies, Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Lass uns zuerst betrachten die Stellung, die Jesus diesem zweiten Gebot gibt. Unsere Schlachtübersetzung übersetzt vergleichbar, man könnte auch gleich übersetzen, Homoios ist das griechische Wort, Homöopathie, Gleiches mit Gleichem behandeln, das kommt auch daher. Oder homogenisieren von der Milch, dass man alle Teilchen gleich macht, dass das Fett sich nicht absetzt. Also gleich, es ist ihm gleich oder vergleichbar. Das Interessante ist ja, dass der Schriftgelehrte Jesus ja nur nach einem Gebot fragt. Nach dem ersten. Nun, Jesus hat das erste Gebot erwähnt. Er hat gesagt, welches das erste Gebot ist. Das erste Gebot ist, höre Israel und du sollst deinen Gott lieben mit ganzem Herzen und so weiter. Das ist das erste Gebot. Aber Jesus fügt noch ein zweites hinzu, mit dem Hinweis, dass es ihm gleich ist, vergleichbar. Warum tut er das? Vielleicht, um einer Irrlehre vorzubeugen, nämlich, dass es gehen würde, Gott zu lieben, ohne Menschen zu lieben. Wir haben das vorhin gelesen in 1. Johannes Kapitel 2. Das geht nicht. Gottes Liebe und Menschenliebe, das ist ein Ding und wir werden gleich sehen, warum. Die Verbindung möchte Jesus deutlich machen zwischen diesen beiden Geboten. Ja, aber jetzt fragen wir uns, was ist denn an diesen beiden Geboten gleich? Das erste Gebot spricht von Gott, das zweite spricht von Menschen. Das erste Gebot sagt, man soll mit ganzem Herzen lieben, das zweite sagt, man soll nicht mit ganzem Herzen lieben, sondern wie dich selbst. Was ist denn das Gleiche hier an diesen Geboten? Nun, das Gleiche ist die Liebe. Das ist dieser Punkt, den Jesus bringt. Gott liegt es am Herzen, dass auf unserer To-Do-Liste ganz oben steht, Liebe. Und das Bild, was sich da malt aus diesen beiden Doppelgeboten, ist, dass Liebe eigentlich indifferent ist, wohin sie strahlt. Sie strahlt nach oben zu Gott und wirft Anker aus und baut Beziehungen mit Gott. Sie wirft Anker nach links und rechts zum Nächsten, die gerade irgendwie um einen stehen und hakt sich dort ein und verbindet diese Menschen miteinander. Diese Liebe geht in alle Richtungen und baut überall Beziehungen. Aber der Punkt ist, die Liebe, das ist das Verbindende und das ist der Punkt, den Jesus bringen will. Liebe ist Gottes höchste Priorität. Nicht Brandopfer, nicht Schlachtopfer, wie auch der Schriftgelehrte hinzufügt. Nicht Opferdienst, nicht Marterdienst, sondern Liebe und Beziehung. Das war die Stellung dieses Gebots, warum es gleich ist. Das Zweite, was wir betrachten wollen, ist das Ziel dieses Gebots, nämlich es ist der Nächste. Nun würden wir ja erwarten, wenn Jesus diese beiden Sachen gegenüberstellen will, Gottes Liebe und Menschenliebe. Liebe den Menschen wie dich selbst. Aber das tut es eben nicht. Es sagt nicht, liebe Menschen wie dich selbst, sondern deinen Nächsten wie dich selbst. Der Nächste, das ist keine Wesenskategorie wie Gott und Mensch, sondern es ist eine Distanzkategorie. Jemand, der möglichst nah ist bei dir. Jemand, der dir als Nächster begegnet. Es heißt nicht, liebe Gott und liebe Menschen, so wie man sagt, liebe einen Arbeitskollegen und deine Familie, so zwei Gruppen, zwei verschiedene Gruppen. Sondern es geht eher um die Distanz, die dort ist. Man hat fast den Eindruck, als würde Jesus sagen, liebe Gott, der so weit weg ist, dass du ihn nicht sehen kannst, und liebe den Nächsten, der so nah dran ist, dass du ihn gar nicht übersehen kannst, egal wer er sei. Und je nachdem, auf wen das gerade zutrifft. Im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 20, schreibt er, wenn jemand sagt, ich liebe Gott, und hasst doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Das ist das gleiche Argument. Es gibt eine Distanz zwischen diesen beiden Personen. Einen Gott, den wir nicht sehen können, einen, den wir sehen können. Aber Liebe ist indifferent, sie wird sich über alle diese erstrecken. Nun gab es zu Jesu Zeit eine große Debatte, was mit diesem Wort Nächster gemeint ist. Ein Schriftgelehrter fragt ihn einmal diese Frage, wer ist denn mein Nächster? Und zu Jesu Zeit beantworteten die Juden diese Frage mit, nun mein Nächster, das ist mein Volksgenosse, mein Mitjude, jemand aus meinem Team. Die soll ich lieben und eben nicht die Moabiter und nicht die Ägypter und nicht die Assyrer. An mehreren Stellen zeigt Jesus, dass dieses Verständnis nicht richtig ist. In der Bergpredigt in Matthäus 5 sagt er, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde. Jetzt ist die Frage, widerspricht Jesus hier diesem Gebot? Liebt eure Nächsten, hasst eure Feinde. Und das tut er nicht. Jesus' Punkt ist, das Gebot der Nächstenliebe aus 3. Mose 19, wo er das her hat, bezog sich nie nur auf deine Freunde, es bezog sich nie nur auf deine Volksgenossen. Es bezog sich immer auf alle Arten von Menschen, selbst auf Menschen, die dir feindlich gesinnt sind, wie Römer, Arbeitskollegen, schlechte Freunde, schwierige Ehefrauen, schwierige Kinder, schwierige Eltern. Du kannst die Liste fortsetzen. Deutlich macht er dies in Lukas 10, im Gleichnis vom barmherzigen Feind. Man nennt dieses Gleichnis oft das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, aber der Punkt des Gleichnisses ist ja nicht, da war ein freundlicher Mann aus Samarien, sondern da war ein freundlicher Mann, der geliebt hat, obwohl er ein Feind dessen war, der dort am Straßenrand lag. Denn die Juden und die Samariter waren Feinde. Das Gleichnis vom barmherzigen Feind müsste man es eigentlich nennen. Für uns heißt das, lass es uns wörtlich nehmen. Gottes oberstes Gebot ist, die Person, der wir nahe sind, die sollen wir lieben. Und wenn das eben gerade draußen jemand ist, der mir du bist dumm an den Kopf wirft und um mich herum schneit es, dann ist das mein Nächster. Die Menschen, die Gott uns gibt in seiner Souveränität, denen wir nahe sind, in unseren Gemeinden, Familien, die mindestens sind unsere Nächsten. Natürlich auch Menschen global, aber mindestens die. Geschwister, Eltern, Kinder, Frauen. Und das ist schon eine ganze Menge. Eine ganze Menge, die wir zu lieben haben. Und da ist die Frage, die sich dir und mir stellt, welche Liebestemperatur zeigt dein Herz zu diesen Menschen, zu diesen ganz nahen Menschen? Liebst du sie mit demselben Eifer wie dich selbst? Gibst du gern mal auf für sie, was sie möchten? Steckst du zurück für sie aus Liebe? Freust du dich, ihnen was Gutes zu tun? Denkst du darüber nach, was könnte ihnen gefallen? Gott ist es wichtiger als dieser Gottesdienstbesuch hier. Es ist ihm wichtiger. Es ist ihm wichtiger, als dass du Lieder singst. Das ist auf der To-Do-Liste ganz oben drauf. Aber auch der gute Samariter zeigte, außerhalb unseres Zuhauses gibt es Nächste, mit denen Gott uns zusammenbringt. Eben die Gemeinde oder Menschen, die wir auf der Arbeit kennen oder wo auch immer in unserer Familie. Und es ist wichtig zu fragen, eben, was brauchen diese Leute gerade? Lass uns drittens betrachten, bei der Betrachtung dieses Textes, nachdem wir die Stellung, nämlich Gleichheit, nachdem wir das Ziel, nämlich den Nächsten, lass uns als drittes betrachten, das Maß, das Jesus gibt. Das Maß heißt, wie dich selbst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Gott sollen wir ganz lieben, mit ganzem Herz, ganzem Denken, ganzem und so weiter. Das ist das Maß der Gottesliebe. Und da können wir uns überprüfen und sagen, gibt es einen Teil in meinem Denken, gibt es einen Teil in meinem Herzen, in meinem Wollen und in meinem Fühlen, das Gott noch nicht liebt? Das wäre der Test, ob wir Gott lieben, so wie es ihm gefällt. Das Maß, das Jesus uns für die Nächstenliebe gibt, ist die Selbstliebe. In Matthäus 7,12 formuliert er es so: Alles nun, was ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen, das tut auch ihr ihnen ebenso. Denn das ist das Gesetz und die Propheten. Den Satz kennt ihr. Matthäus 22 sagt Jesus, dieses Doppelgebot, das ist das Gesetz und die Propheten. Das ist dasselbe, ja? Alles, was euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Überleg dir, was ist eigentlich der Wunschzettel meines Herzens von meiner Tochter Sarah? Was wünsche ich mir von ihr? Was würde ich mir wünschen, dass sie mir tut? Dann tu ihr dasselbe. Mach den Wunschzettel zur To-Do-Liste. Oder was wünsche ich mir von Dennis oder Feline oder von wem auch immer? Und mach diesen Wunschzettel zur To-Do-Liste. Und auf der Wunschzettel von Eltern steht eine ganze Menge und auf dem Wunschzettel von Kindern und von Ehefrauen und Ehemännern steht eine ganze Menge. Und Jesus sagt, das, was du möchtest, was dir die Menschen tun, nimm es als dein Richtschnur, wie du dich ihnen gegenüber verhältst. Nun haben wir uns die Stellung und das Ziel und das Ausmaß dieses zweiten Gebotes angeschaut und das war die Betrachtung des Textes, der erste große Punkt der Predigt, und der zweite große Punkt der Predigt heißt die Anwendung des Textes. Wie kann denn nun unsere Liebestemperatur steigen? Oder anders formuliert, wie sollen wir heiß bleiben in einer erkaltenden Welt? Oder wieder anders formuliert, wie können wir einander und unsere Nächsten lieben, trotz Gesetzlosigkeit, trotz Sünde, die zwischen uns steht, trotz all dieser Dinge? Denn das, finde ich, ist die Frage, die es wirklich trifft und die es auf den Punkt bringt. Denn was unsere Liebe doch so schwer macht, ist vor allem, dass wir damit konfrontiert sind, dass unsere Liebe mit Sünde oft beantwortet wird oder dass Sünde in Beziehung ist, Gesetzlosigkeit eben. Davon gibt es genug in meinem eigenen Leben, um mich komplett zu entfremden von all meinen Freunden, von meiner ganzen Familie. Und das geht, glaube ich, uns allen so. Wir müssen die Frage stellen, was kann unsere Beziehung retten? Was kann unsere Beziehung retten vor der erkaltenden Liebe, die Matthäus 24 bezeichnet, die Ephesus in den Ruin getrieben hat, die Laodicea in den Ruin getrieben hat? Was werden wir tun als Gemeinde und als Familien, damit wir nicht so enden? Wer kann uns retten? Was kann uns retten? Nicht zu erkalten. Unser Predigttext heute deutet es bereits an. Die Liebe zum Nächsten ist abhängig und verbunden mit der Liebe zu Gott. Deine Liebe zu mir und meine Liebe zu dir sind irgendwie verbunden mit unserer gemeinsamen Liebe zu Gott. Und die Bibel zeigt uns, dass das nicht nur irgendeine Verbindung ist, sondern dass sie so funktioniert. Gottes Liebe ist die Wurzel all unserer Nächstenliebe. Ich sage das nochmal, weil es so wichtig ist. Die Liebe Gottes ist die Wurzel all unserer Nächstenliebe. Sie ist der Saft, sie ist die Kraft, sie gibt die Nährstoffe, dass diese Pflanze Nächstenliebe gesund bleibt und Frucht bringt. Je mehr du seine Liebe zu dir verstehst, zu dir persönlich, umso größer wird deine Liebe zu den Menschen sein, in deiner Familie, in deiner Umgebung, auf der Straße, in der Gemeinde. Oder anders ausgedrückt, wer wenig liebt, hat wenig von der Liebe Gottes verstanden. Wer viel liebt, hat viel von der Liebe Gottes verstanden. Lasst mich das anhand der Schrift an einigen Punkten zeigen. In 1. Johannes 4, Vers 19 finden wir dieses allgemeine Prinzip. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Gottes Liebe war zuerst da, unsere Liebe ist eine Folge davon. Wie genau funktioniert diese Folge? Also Gottes Liebe kommt zuerst, unsere Liebe kommt später. Er ist die Wurzel, unsere Liebe sind die Früchte. Im gleichen Kapitel, Kapitel 4, Vers 11, schreibt Johannes, Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. Wir sind es schuldig, einander zu lieben. Warum? Weil Gott uns so geliebt hat. Der erste Grund für diese Kausalität, für diese Wurzelfruchtbeziehung ist, seine Liebe ist das Vorbild für unsere Liebe. Wir sind verpflichtet, so zu wandeln, wie er gewandelt ist, haben wir heute gelesen, 1. Johannes 2. Wir sollen lieben, so wie er. Das ist keine Option für uns. Uns wurde vergeben, wir müssen vergeben. Wir wurden geliebt, wir müssen lieben. Nächstenliebe, sagt Johannes, ist ein Akt des Gehorsams. Wir ahmen den nach, der uns errettet hat in seiner Liebe. Aber das ist nur ein Aspekt. Dieses Vorbild, dieser Gehorsam ist nur ein Aspekt. Hier ist ein noch wichtigerer Aspekt, wie diese Gottesliebe, Nächstenliebe zusammenhängt. In Johannes, jetzt im Evangelium, 14, Vers 23, sagt Jesus, wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort befolgen, mein Vater wird ihn lieben und wir werden kommen und Wohnung bei ihm machen. Der zweite Grund, dass diese Straße, diese Kausalität von Wurzel zu Frucht, von Gottes Liebe zur Nächstenliebe ist, in das Leben eines Christen kommt eine Person, die Liebe selbst ist, hinein, um dort zu wohnen, um dort zu bleiben, um dort Wohnung zu machen, wirksam zu sein und Frucht zu bringen. Wieder 1. Johannes Kapitel 4, Vers 12. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. Ist dieselbe Idee. Gott kommt in das Leben eines Christen mit dem Ziel, dass dort seine Liebe vollkommen wird. Und wie wird die Liebe vollkommen? Wenn wir einander lieben. Das ist die Vollkommenheit der Liebe Gottes. Das ist sein Ziel. Das Wort vollkommen heißt im Griechischen so viel wie zum Ziel kommen oder seinen Zweck erfüllen. Also Gott kommt in das Leben eines Christen, nimmt dort Wohnung, bleibt dort, zieht dort ein mit dem Ziel und Zweck, dass er andere Menschen liebt. In diesem Moment überquert die Liebe Gottes die Ziellinie. und ist angekommen. In diesem Moment wird das zweite Gebot erfüllt. Also es sind zwei Dinge, die wir gesehen haben. Deine Liebe zu den Menschen um dich herum hängt daran, dass du Gottes Liebe zu dir erkennst als Gebot und als Vorbild. Und zweitens, dass diese Liebe wirksam wird in dir und ihren Zweck erfüllt. Man könnte sagen, die Liebe Gottes ist für uns das Hinweisschild, das Vorbild, und es ist das Benzin, womit wir das Hinweisschild befolgen und um die Ecke abbiegen können, in diese Richtung. Beides. Es ist das Hinweisschild und es ist das Benzin. Deswegen schreibt Paulus an die Epheser, erinnert euch, in Kapitel 5, 1 und 2, werdet nun Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer seinem lieblichen Geruch für Gott. Es ist dieselbe Verbindung. Gottes Liebe und Liebe zum Nächsten. Gottes Liebe nachahmen gegenüber den Menschen hier, Menschen auf der Straße, Menschen deiner Familie, geht nur, wenn du dir bewusst bist, ich bin ein geliebtes Kind. Ich habe diese Liebe erfahren, ich kann sie nachahmen. Denn sie ist mir ein Vorbild. Und sie ist eine Kraft. Ich bin ein geliebtes Kind. Ich kann Gott nachahmen als geliebtes Kind. Ich selbst kenne ihr Ausmaß. Ich bin entfacht von ihrer Hitze und das will ich auch leben. So wie Christus mich geliebt hat, mir vergeben hat, sich für mich hingegeben hat, so will ich auch alle anderen lieben. Und das ist ein wichtiger Punkt. Der wichtige Punkt ist nicht, wir können bestehen in einer erkaltenden Welt, indem wir uns an unseren eigenen Haaren mit sag ich mal, Hintern zusammenkneifen, nur irgendwie schaffen, den anderen doch zu lieben, obwohl er halt so schwierig ist und diese ganze Gesetzlosigkeit unsere Liebe vereitelt. Sondern die Lösung des Problems der erkaltenden Liebe ist, dass wir realisieren, wie Gott uns liebt. Das ist die Lösung dieses Problems. In Epheser 3 schreibt Paulus, was er für die Gemeinde in Ephesus betet. Und wir sind immer noch in Ephesus. Ja, diese Gemeinde, deren Türen irgendwann geschlossen werden, weil sie nicht genug Liebe haben. In Epheser 3, 14 bis 19 schreibt Paulus an die Gemeinde, was er für sie betet. Und er schreibt, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen. Wow, das braucht jeder, der um heiße Liebe kämpft. Und wie genau sieht das aus? Er fährt fort und sagt, wie das aussieht, dieses innere Menschen stärkt. Wie soll der innere Mensch gestärkt werden? Vers 17, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne. Aha, wohnen, haben wir gelesen. Christus kommt in das Herz, ins Leben eines Menschen. So, wozu kommt nun Christus durch den Glauben in unser Herzen? Er fährt fort, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Das ist sein Gebet für diese Gemeinde in Ephesus. Er will, dass diese Gemeinde Gottes Liebe erkennt, mehr erkennt. Das sind alles Christen, ja, die wissen schon irgendwie Bescheid, aber dass sie die Fülle dieser Liebe, diese Dimension dieser Liebe erkennen, warum? Damit sie erfüllt werden. Ja, erfüllt mit was? Erfüllt mit was? Erfüllt mit dieser Liebe. Und warum ist es wichtig, dass sie erfüllt werden mit dieser Liebe und erkennen die Größe der Liebe Gottes für sie persönlich? Der Grund ist, weil Paulus noch 3 Kapitel zu schreiben hat. Es sind noch 3 Kapitel übrig. Und diese 3 Kapitel sind nicht diese theologischen Kapitel vom Anfang, wie Gott uns vorherbestimmt hat seit Anbeginn der Welt, sondern diese 3 Kapitel, die haben es in sich. Hör mal, wie es genau danach weitergeht, Kapitel 4. So ermahne ich euch nun, jetzt kommen die Ermahnungen, jetzt kommen die To-Dos. Ich, der gebunden im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid. Wie sieht es aus? Wie soll ich jetzt der Berufung würdig wandeln? Er sagt es in Vers 2. Indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Da baut sich doch das Bild einer Gemeinde auf, wo das dran ist. Da ist Gesetzlosigkeit, da muss man ertragen einander. Da gibt es Auflösungserscheinungen. Da braucht man so ein Band des Friedens und der Liebe, was geknüpft werden muss. Und das alles geht nur, wenn dieses Gebet des Paulus in Erfüllung geht und die Liebe Gottes in diesen Menschen Raum gewinnt und sie erfüllt werden damit. Ein Leib sein, Kapitel 4. Gemeinde bauen, Kapitel 4. Heiligung, Kapitel 5. Als Eheleute zusammenwohnen, Kapitel 5. Geistliche Kämpfe bestehen, Kapitel 6. Ist unmöglich ohne diese Fülle. Und ohne das Wissen, Christus liebt mich sehr. Er vergab mir viel. Er gab alles zur Gottes Ehre. Und so will ich auch handeln. Das ist mein Vorbild und es ist meine Kraft. Das ist Paulus' Empfehlung für diese Gemeinde, sein Gebet für diese Gemeinde, wie sie die restlichen drei Kapitel bestehen können. Und weil dieser Punkt so wichtig ist, möchte ich uns allen am Ende noch eine Illustration mitgeben für dieses Prinzip. Wir bleiben warm in warmer Liebe, wenn wir die Liebe Gottes zu uns verstehen. Und diese Illustration ist eine Begebenheit aus Lukas 7. Dort ist Jesus eingeladen ins Haus eines Pharisäers. Und siehe, schreibt Lukas, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Und als sie hörte, dass Jesus in dem Haus des Pharisäers zu Gast war, da brachte sie ein Alabasterfläschchen voll Salböl. Und Lukas fährt fort, die Szene zu beschreiben, wie sie zu Jesu Füßen kommt und von hinten sie einreibt und weint, mit diesem kostbaren Öl einreibt und wie die Pharisäer in dem Haus einfach schockiert sind, dass Jesus so eine Frau überhaupt an sich ranlässt. Und am Ende dieser Begebenheit sagt Jesus einen Satz, der all das, was ich versucht habe, in diesem Anwendungsteil zusammenzufassen. Wir können lieben heiß, weil wenn wir realisieren, wie Gott uns liebt. Und er sagt in Lukas 7, Vers 47, deshalb sage ich dir, er spricht zu dem Pharisäer, ihre vielen Sünden sind vergeben worden, darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Siehst du diese Verbindung? Ihre vielen Sünden sind vergeben worden. Da ist die Liebe Gottes für sie unglaublich über ihr Leben hereingebrochen. Und darum, das ist der Grund warum, darum hat sie viel Liebe gezeigt, hier gerade vor uns allen. Warum hatte diese Frau diese heißen Tränen vergossen, diese heiße Liebe gelebt? Weil sie erfüllt war mit dieser Erkenntnis, dieser großen Dimension der Liebe Gottes. Jesus liebt mich. Jesus hat mir vergeben. Gott hat mir vergeben. Ich, die Sünderin. Und dieses Wissen allein entfachte in ihr ein Feuer, das sie in diese Stube trieb, sich der Schande aussetzte, dass sie dazu brachte, ihren vielleicht letzten Schatz, ihr Salböl, mit dem sie sich einrieb, um für ihre Liebhaber noch irgendwie ertragbar zu sein in ihrem Beruf der Prostitution. Diesen letzten Schatz, dieses Ölfläschchen gab sie hin. Aber warum? Weil sie wusste, Jesus liebt mich. Er hat mir vergeben. Nicht ihr Wissen, wie herrlich Gott ist, nicht ihr Wissen, wie schlimm ihre Sünden sind, sondern ihr Wissen, Jesus liebt mich. Mich liebt er sehr. In 1. Johannes 4,16 steht ein Text und auf sie, aus ihrer Perspektive, könnten wir ihn so abwandeln. Diese Frau konnte sagen, ich habe die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu mir hat. Sie hat die Dimension, die Höhe, Breite, Tiefe dieser Liebe ausgemessen. Die Weite der Liebe Christi hat sie erkannt. Er liebt so weit, dass seine Liebe bis hinreicht bis zu mir, bis zu meinen Sünden, selbst den gottfernsten Sünden, selbst meine sexuellen Sünden, selbst meine Sünden, die mich mein ganzes Leben geprägt haben, selbst die Sünden, die ich niemandem erzähle, bis dorthin reicht seine Liebe. So weit. Und sie hat die Höhe der Liebe Christi erkannt, denn sie hat erkannt, wie hoch der ist, der dort sitzt, der verdient, mit diesem kostbaren Salböl eingesalbt zu werden wie ein König, der mehr wert ist als dieses kostbare Salböl, der sich erniedrigt, jemanden wie sie anzunehmen. Die Höhe Christi, der Höhe der Liebe Christi hat sie erkannt. Und sie hat auch die Tiefe der Liebe Jesu erkannt. Sie, die Letzte unter den Letzten, salbte ihn wie ein König. Und seine Liebe reicht von seinem Thron bis herab zu ihr. Und dieser, der mich liebt, ist mehr wert als dieses Fläschchen kostbares Salböl, mag sie sich gesagt haben. So tief ist die Liebe Jesu zu mir. Zu mir, einer Stadthure. Und wie kann diese Liebe so hoch, so groß sein, der ich den Tod verdiene, der Bodensatz von allen Menschen bin? Wie kann sie mich erreichen? Und ich bin mir nicht sicher, ob sie diese Frage beantworten konnte. Aber irgendwie hat sie es gewusst, dass wenn sie sich zu seinen Füßen hinkniet, er sie nicht wegtreten wird. Und das ließ sie weinen. Und das ließ sie in besonderer Weise Liebe erzeigen in diesem Haus der Gesetzlosigkeit, in dieser Stadt der Gesetzlosigkeit. Und sie lag da wie tot, gab alles für ihren Gott und wurde zur Nachahmerin Gottes als geliebtes Kind. Und mein Gebet ist für uns alle, dass wir uns danach ausstrecken, dieses Gebot Jesu zu erfüllen. Das sagt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Im Bewusstsein, dass wir in einer Welt leben, die alles uns dagegen schmeißt. Selbst die Menschen, mit denen wir versuchen, liebevolle Beziehungen zu führen, alles uns dagegen steht, weil sie, wie wir alle, infiziert sind von der Gesetzlosigkeit, die Liebe erkalten lässt. Aber wie werden wir das schaffen? Indem wir uns auf die Liebe Gottes besinnen zu uns. Uns fragen, wie viel und wie oft hat er mir vergeben? Wie viel und wie oft hat er mir vergeben in meinem Leben? Wie sehr hat er mich geliebt, als ich ihn noch nicht geliebt habe? Wie sehr hat er mich geliebt, als ich ihn noch nicht geliebt habe? Welche Kosten und welche Mühen hat er auf sich genommen? Welche Schmerzen hat er gelitten für mich, um mich zu lieben? Wie gerecht wäre es gewesen, wenn er mir nicht vergeben hätte, wenn er mich nicht geliebt hätte? Wie gerecht wäre das gewesen? Wie richtig, wie heilig, wie applauswürdig wäre das gewesen? Und wie groß ist seine Geduld mit mir, der mir so viel Gutes schon erwiesen hat und ich immer noch ihm misstraue. So oft. Lass uns diesen Kampf um die heiße Liebe kämpfen. Paulus' Gebet war für die Gemeinde in Ephesus. Lass uns dieses Gebet auch beten, dass wir gemeinsam, die wir hier sitzen, diese Länge und Breite und Tiefe ausmessen in unseren Familien, in unserer Gemeinde, in die Situationen, die Gott uns stellt. Dass es wirklich eine Priorität auf unserer To-Do-Liste ist. Dass seine Liebe unser Vorbild und unser Benzin wird, das uns antreibt, das zu tun, was sein Herz für unsere Gemeinde ist. Amen. Lass uns einen Moment der Stille nehmen und ich schließe dann im Gebet ab.